So, eben kam noch die Frage auf, wo denn dieser Brief Heideggers nachzulesen ist an seine Mitschüler damals. Das ist ein kleines Dokument, das heißt 25 Jahre nach unserem Abiturium und ist nachzulesen in der Heidegger Gesamtausgabe Band 16, Seite 281. War die zitierte Stelle. Also 179 bis 284, sorry. Das war gerade das Zitat, was ich Ihnen genannt habe. Also Seite 179, 200 kann ich nicht sagen. 279 bis 284. Also Verwirrung. Gesamtausgabe 16, Seite 279 bis 284. Wer sich das mal geben möchte, diese fiesen, pathetischen Sachen. Okay, gibt's Fragen?
Ich habe erstmal nur eine Information, dass nämlich Professor Gifsheim über seine Zeit in diesem Semester eine Vorlesung hat. Mhm.
Wir haben auch ein Seminar zu seiner Zeit, meines Wissens, bei Frau Dr. Ruhrpo. Also es gibt, man kann parallel sich mit Heidegger befassen.
Der Begriff der Zivilisation, den ja dann der Oswald Spengler sehr negativ konnotiert hat, war das seine? War der vorher auch schon so negativ belastet? Nach dem Krieg, denke ich, war dann Civilization ja auch was Negatives der Kultur gegenüber.
Tja, der Verdacht legt sich nahe und ich vermute, dass Spengler was aufgreift, was auch schon in der Luft liegt. Zivilisation zu assoziieren, durchaus auch mit Amerika insbesondere. New York ist ja auch der Prototyp, ein Prototyp dieser Weltstädte, die ja von den Kulturstädten ausdrücklich abrückt und unterscheidet. Aber diese Zuweisung der terminologischen Funktion im Gegensatz zu Kultur und als Name für diese Phase, das ist schon Spengler selbst. Ich bin jetzt überfragt, wie weit es Texte gibt, auf die er da schon implizit anspielt. Natürlich ist das Thema Rom auch noch etwas, was mitschwingt. Das ist auch klar. Aber und ein nicht zuletzt ein antifranzösischer, eine kleine implizite antifranzösische Pointe. Ja? Frankreich, Paris ist ja auch wiederum prototypisch für dieses Thema Weltstadt und für die Zivilisation. Also auch der antifranzösische Beiklang wird sicherlich den deutschen Leser irgendwie mit vermittelt gewesen sein, durch diese Wortwahl. Ob das irgendwo schon so terminologisch gemacht worden ist, muss ich jetzt im Moment passen. Aber wir haben eine interessante Gruppierung, ne? Die Kulturstädte. Er nennt nicht nur deutsche Städte, er nennt auch irgendwie Norditalien, dies und jenes. Aber die Kulturstädte, das passt natürlich schon so zu diesem deutschen, aus der Kleinstaaterei entstandenen territorialstaatlichen Profil. Und die Idee dieser Reiche mit einer Weltstadt, dafür steht ein Stück weit Frankreich und dafür steht ein Stück weit dann jetzt in einer anderen Epoche das Römische Reich. Und wie wir wissen, hat sich ja Frankreich, also gerade in der Zeit der Französischen Revolution, auch ausdrücklich symbolisch an die römische Tradition angeschlossen. Und dagegen setzt Spengler an ein paar Stellen dann eben auch so die deutschen Hochblütezeiten, deutscher Idealismus, das hat dann wieder was mit den Griechen zu tun und so weiter. Sehr konsistent ist das alles nicht. Also er macht da so Übersichtstafeln, wo dann irgendwie Dinge eingegliedert werden, wo dann immer klar ist, was jetzt so die parallelen Phasen sind, das wird nicht plausibler, je genauer man es sich anguckt. Griffig ist eigentlich die grobe These, sagen wir mal. Im Kleinen wundert man sich da an vielen Stellen schon drauf. Wobei er auch ganz verblüffende Verknüpfungen herzustellen in der Lage ist. Gibt es noch Fragen? Oder Ideen oder Kommentare oder so?
Dann habe ich noch eine Frage. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass so ein Spiralenmodell immer mit dem Spengler in Verbindung gebracht wird. Spiralmodell. Ja, dass dies, immer höher steigen die Kulturen im Grunde, aber wie in einer Spirale mit. Aber ich wundere mich, wieso ich da drauf komme. Ich habe es immer
so verbunden. Aber wüsste ich jetzt im Moment so nicht zu verknüpfen. Es ist eher dieses Bild, ja, so eines fluiden, weltumspannenden Dahinlebens der Generationen. Hm. Es ist nicht überall auf dem Globus immer Kultur, sondern es gibt auch Zonen, wo so gar nichts so richtig ist, ja, wo es so irgendwie vor sich hin lebt. Und dann heben sich Kulturen im engeren Sinne, also Hochkulturen sozusagen, heraus mit dieser Phasenlogik, mit einer unerbittlichen Notwendigkeit endet sowas, auch ganz. Und mit diesem Werden und Vergehen ist eigentlich keine gesamte Hörentwicklung verbunden oder so. Das Pathos ist eher, dass man diesem Erschrecken standhalten muss. Dass aller Fortschrittsglaube eine Illusion ist, also das schon mal so globalgalaktisch gesehen, und dass insbesondere jetzt wir als Deutsche, als Europäer uns auf dem Spannungsbogen unserer Kultur eben eigentlich schon in diesem Zivilisationsstadium befinden und deswegen alles, was Kultur angeht, bei uns auch gar nicht mehr angesagt sein kann.
Also das heißt, dass untergegangene Zivilisation auch nicht weiter als Nährboden für neue Zivilisationen werden können. Also das heißt, die Blüte verwelkt ganz und es, ja, streut keine Samen.
Doch, also er liefert dafür keine Theorie. Aber klar ist schon, dass es auch Wiederaufnahmen gibt. Also er schildert die europäische Geschichte als so eine Art mehrmaliger Kulturentwicklung mit mehreren Höhepunkten oder Höhenzonen. Und das ist schon so geschildert, dass auf demselben Raum und auch in derselben Überlieferungstradition dann mehrmals es zu solchen Höhen kommt. Also es ist nicht der physische Tod von Individuen, der sozusagen das Schicksal einer Kultur dann endgültig besiegelt, also jedenfalls nicht das völlige Aussterben der Menschen, die da gelebt haben. Und es ist auch nicht der völlige Stopp von Überlieferung, sondern Reprisen, also Wiederaufnehmen von Bestandteilen, Versatzstücken oder so, sind möglich. Das arbeitet er theoretisch nicht so genau aus, aber er schildert, wie das so läuft. Dass zum Beispiel eben die griechische Mathematik in Variationen ja auch immer noch mitläuft, jetzt in der heutigen Mathematik beispielsweise. Also da ist das Bild etwas differenzierter.
Also bezieht sich der Begriff der Zivilisation auf so einen Identitätsbereich, sage ich mal, in dem ein Volk eine gewisse Identität ausgebildet hat. Und ja, wenn diese Identität stirbt, dann ist auch quasi diese Zivilisation in Anführungszeichen gestorben.
Ja, das ist jedenfalls ein ganz entscheidender Punkt, die Identität. Und zum anderen dann auch Kulturleistung. Also das, was objektiv bleibt, ja, das, was einen Wert hat oder dergleichen. Ich glaube, dass er sehr stark profitiert auch von dem in der Zeit im Schulunterricht auch sehr ausführlich geschilderten Phase des Niedergangs des Römischen Reiches. Danach folgen ja diese sogenannten dunklen Jahrhunderte. Also Frühmittelalter, ja. Das ist eine Zeit, wo wir einerseits vermuten können, es gibt wenig Dokumente, Monumente, die irgendwie sowas wie eine kulturelle Identität oder irgendwie sowas reflektieren, aber wir haben aus der Zeit auch wenig Signale, jetzt ich rede mal so bewusst so ein bisschen im konventionellen Geschichtsschreibungsstil, von herausragenden Kulturleistungen. Ja? Es gibt keine Innovationen, die Entwicklung ist total schleppend, in den Städten, was heißt Städte, also es entwickelt sich alles sehr langsam, wenn überhaupt, es wird alles stagnativ. Diese dunklen Jahrhunderte nach dem Ende des Römischen Reiches, also sowas, was ich 400, 500 nach Christus bis so etwa dann, weiß nicht, Karl der Große oder sowas, ja. Also da daran denkt, glaube ich, der Leser Spenglers, wenn er diese Figur des Endes einer Kultur sich oder einer Zivilisation genauer ausmalen will. Und die andere Seite ist natürlich, wo wir heute drin stecken. Da malt er im Grunde diese Metaphern vom Versteinern, vom Erstarren, vom nicht mehr Originellen. Das ist eher das Bild, alle machen was, aber es ist eigentlich eine pure Wiederholung. Es ist in nur noch Reprisen, nur noch Neuauflagen, nichts Genuines mehr, was eine Gestalt oder Kontur hat. Also in dem Sinne keine Leistung. Noch technisch bewundernswert ist vielleicht, aber das ist ja dann bloß mathematisch repetitiv fortentwickelt. Das schwingt so ein bisschen mit.
Mich würde interessieren, in welchem Verhältnis diese Denkweise zu der politischen Haltung steht, die ja damals an den Universitäten gang und gäbe war, nämlich doch eine ziemlich große Distanz zur Weimarer Republik. Und ob nicht in dieser Krisendiagnose und dieser Diagnose des Perspektivlosen, ob das nicht auch eine Projektion auf diese politische Struktur nach dem Ersten Weltkrieg sein kann.
Also, ich denke, man kann ziemlich sicher sein, dass es das ist. Schwierig wird es jetzt im Einzelnen dann genauer zu werden. Ja? Also das wirklich genauer auszuarbeiten, was gerade die hauptberuflichen Akademiker in der Zeit bewegt hat. Das wird sicher eine Mischung gewesen sein. Zum einen eine Distanz zur Weimarer Republik als politischem Projekt. Sicher auch Selbstzweifel. Also deutlich ist schon, wie auch verpackte Revisionen des Blicks auf den Krieg und dieser Kriegsbegeisterung mitschwingen. Wenn man sich es ganz handfest vorstellt, ich nehme an, bei den Professoren, die schon während des Weltkriegs gelehrt haben, ist es so gewesen, dass ungeheuer viele Studenten umgekommen sind. Das Stichwort Universitätsreform habe ich angedeutet. Also die Philosophen standen dem wohl mehrheitlich skeptisch gegenüber. Also Öffnung für breitere Schichten, Senkung, in Anführungsstrichen, des Eingangsniveaus. Die technischen Universitäten waren da übrigens aufgeschlossen als die nicht-technischen Universitäten, nenne ich sie jetzt mal. Volluniversitäten sagt man ja, aber ich finde ja, technische Universitäten können auch Volluniversitäten sein. Aber so die humanistisch elitäre Perspektive, für die beispielsweise Heidegger steht, die, ich denke, ein Stück weit kann man die schon verallgemeinern. Also die Philosophen waren da nicht begeistert. Das Fach sollte klein und leistungsfähig in einem bestimmten bildungsbürgerlichen Sinne sein. Und es war ganz klar, dass das nach dem Krieg nicht mehr das herrschende Leitbild war. Insofern ist die Irritation, die hier dem allgemeinen Zeitgenossen zugeschrieben wird und den Menschen, den modernen Menschen oder wie auch immer, sicherlich ein Stück weit auch Irritation dieser Individuen. Mit diesem Bildungs-Background, mit dieser Art von meist verbeamtetem Beruf und so weiter. Also das vielleicht so als allgemeine Zustimmung. Ich befinde mich da auch gerade in Lektüren. Ich muss sagen, dass ich das im Zusammenhang mit dieser Vorlesung, die sowieso viel, viel, viel mehr spannende Lektüre-Seitenzweige hat, als ich es je für möglich gehalten hätte. Also ich meine, ich habe es geahnt und befürchtet, aber es ist so. Es würde reizen, das nochmal neu auszuloten. Es ist ganz erstaunlich, wie schlecht diese Dinge eigentlich untersucht sind. Weil der Blick auf die Zwischenkriegszeit aus guten Gründen sehr lang eben fixiert war von der Frage, wie konnte es dann zu dieser Zustimmungsbereitschaft nach 33 und auch schon vor 33, wie ja demonstriert, also jedenfalls deutliche Anklänge, kommen. also so ein Vergangenheitsaufarbeitungsblickwinkel auf dieser ganzen Zeit lag, entweder der oder aber halt, ich sag mal, der rein philosophische, hermeneutisch, man geht an den Text ran und dekontextualisiert den mehr oder weniger. Und es gibt nichts dazwischen. Und es gibt insbesondere wenig, was sich von der Frage der einzelnen Autoren löst. Das ist natürlich auch so ein nachvollziehbarer Reflex, wenn man erstmal fragt, wie konnte es denn kommen, wenn die Schuldfrage gestellt wird, die Frage nach der persönlichen Verstrickung, dass man methodisch gesehen unheimlich eng dann immer am einzelnen Autorennamen, was hat der gemacht, wie hat der gelebt, an der Biografie und so weiter dran kleben bleibt. Und damit der Blick auf Diskurse, also das, was sozusagen quer durch die Werke geht, noch gar nicht so richtig gefunden werden kann, eigentlich mit dem Blick auf Einzelautoren. Also die, speziell zur Philosophie, die Bücher, die es da gibt, sind meistens Sammelbände, die dann Aufsätze versammeln, die sich jeweils auf einzelne Autoren beziehen. Es ist dann so, was weiß ich, Philosophie im Dritten Reich oder irgendwie sowas, ne? oder vor Weimar und danach oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich richtig und wichtig und auch eine Dimension, in der man sich da versuchen kann, die Zeit jetzt nicht nur sozusagen in der Perspektive dessen, was in philosophischen Diskussionen dann weiter eine Rolle spielen wird, sondern eben auch so als Zeitquerschnitt vorzustellen. Aber es ist nur eine Möglichkeit, nur an den Faden der Autoren entlang zu denken. Eine andere Variante wäre, stärker auf Begriffe zu achten, wie ich es jetzt für 1900 mit dem Zusammenhang von Leben und Wert versucht habe. Oder eben in dieser Zwischenkriegszeit, also das Leben bleibt da weiter aktuell, das haben Sie gehört. Also das Leben bleibt als Folie, aber es wird stärker mit diesem Entscheidungsthema verknüpft, und zwar unter dem Blickwinkel Schicksal. Also eingespannt in Notwendigkeiten, sich zu diesen Notwendigkeiten verhalten, die man nicht ändern kann. Da kommt dann dieses Dasein und so weiter viel stärker mit rein. Also es gibt da noch nicht viel Forschung, noch nicht viel Werkzeuge, wie wir damit klug umgehen können. Außer, dass es natürlich auch ideologiekritische Arbeiten gibt, die suchen dann sozusagen nach Nazi-Vokabeln. Das ist auch nicht wirklich zielführend. Viele dieser Termini sind eben in den 20er Jahren, erscheinen in einem anderen Kontext und heißen auch etwas anderes. Ein schönes Beispiel ist das jetzt immer zitierte Wort Kampf. Also mal, wenn man wirklich mal eine Diskursanalyse der Verwendung des Wortes Kampf im Zusammenhang mit geistigen Sachverhalten vornehmen würde und würde von vor 1900 bis in die 30er Jahre hineingehen, dann haben wir natürlich einen immensen auch Bedeutungswandel dieser Vokabel. Wir haben einerseits diese verblüffende Wucht des Motivs und die Bedeutung, die dieses Motiv schon im 1900 hat, da natürlich stärker im darwinschen Kontext, ne? Struggle for Existence, also Struggle im Sinn, also ja, Ringen um oder so. Und dann die militärischen Konnotationen kommen mit dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg, dann ist der Kampf immer auch der Kampf, den man physisch geführt hat. Und im Klassenkampf ist es so eine schwankende Angelegenheit, was für ein Kampf das jetzt eigentlich ist. Ne? Ist das Agitation oder hat man da eine Waffe in der Hand? Also diese Konnotation von Kampf, die mischen sich da so zu unterschiedlichen Prägnanztypen zusammen. Das wäre, also das ist sehr interessant, auf den Spuren solcher Überlegungen methodisch anspruchsvoll. Also nicht mit so einem einfachen Sammeln von da ist das Wort wieder oder aber mit so einem allzu sehr an diesen Menschengeschichten klebenden Blickwinkel zu bleiben. Kann man nur so eine Suchfädchen aufpflanzen.
Was mich verwundert ist, dass er also durch die Erwähnung von New York Amerika mit in das Abendland einbezieht, der Untergang des Abendlandes, wo doch gerade Amerika zu dieser Zeit als die neue Welt bezeichnet wurde und damit auch als ein Zustand dieser Hochblüte deshalb scheint es mir wirklich so ähnlich, wie Sie es bei Paris gesagt haben, dass das politische Äußerungen sind. So
effektiv. Also ich vermute auch, das ist ein klarer Indikator, denn in der Tat schwankt die europäische Selbstwahrnehmung dieser Zeit genau zwischen diesen beiden Optionen, die Sie genannt haben, nämlich Amerika gerade nicht dazu zu zählen. Da wird dann die Stichwort neue Welt, ja, bei Hegel haben wir das schon eigentlich als begriffliche Gegenüberstellung, alte Welt, neue Welt. Das ist allerdings natürlich die Wahrnehmung, dass die neue Welt aus der alten entstanden ist. Ja? Es sind ja welche rübergefahren. Also es ist ja nicht so, dass die Indianer irgendwie da eine genuin eigene Kultur geschaffen hätten, die jetzt dann zu New York geführt hätte, sondern es ist im alten griechischen Sinne eine Kolonie, ja? Eine Pflanzkultur. Das ist die hegelische Sicht auch schon. Wo dann aber eine Art Wettlauf der alten und der neuen Welt mitgedacht werden kann. Also es ist die Welt, das meint ein Stück weit die europäische Welt, aber eine alte Variante gibt es und es gibt die neue Version und die überholt möglicherweise die alte. Das ist die eine mögliche Sicht. Die andere mögliche Sicht ist die, die stärker den Verbund beider betont. Da gibt es den Ausdruck auch in den 20er Jahren schon der Westen. Also, abgesetzt sozusagen vom Osten, vom Orient, eine etwas andere Raumstruktur, die dadurch nahegelegt wird, da wird dann eben diese innere Verbundenheit von Europa und mindestens Nordamerika und vielleicht noch die durch Jesuiten irgendwie geprägten südamerikanischen Staaten, wird dann stärker betont. Und da kann man dann unter dem Stichwort Westen beide doch irgendwie zu einem Kulturkreis zählen. Das ist so ein Vokabel aus dem 19. Jahrhundert, die im 20., also jedenfalls in der Phase, auch noch nicht verschwunden ist. Also dass man von Kulturkreisen redet, um das so ein bisschen aufzulockern, wer dazu gehört und wer nicht. Und irgendwie diese geopolitischen Interessenslinien, sage ich jetzt mal, da irgendwie mitzubezeichnen. Ich stimme Ihnen aber völlig zu, also das sind alles immer auch politisch grundierte und identitätspolitisch grundierte Kategorien.
Inwieweit wurde die Krise, oder wie wurde die Krise in den anderen europäischen Zentren wahrgenommen und reflektiert, oder gab es dort Krisendiagnosen, die im Kontext mit diesen Krisendiagnosen
gab es bestimmt, jetzt, das kann ich jetzt nicht mit gleichem Reichtum und Kenntnisstand unmittelbar daneben halten. Was aber ganz deutlich ist, ist das gerade bezogen auf das Thema Erster Weltkrieg, der deutsche Diskurs wirklich sozusagen seine eigenen Themen und Probleme kultiviert. Das hat ganz klar was mit der Niederlage im Krieg zu tun, auch natürlich mit der geänderten Staatsform, also diesem gigantischen Umbruch, Abdankung, ja, eine chaotische Interimszeit, die auch Züge von Bürgerkrieg hatte und dann Weimar, das ist eine deutsche Geschichte. Und das wird auch von den Autoren als unsere Situation im Sinne unsere deutsche Situation immer so mit reingebracht. Also das, glaube ich, wird sich in vergleichbarer Form nicht finden. Es hat natürlich eine Fin de siècle Depression wie auch Euphorie um 1900 auch in anderen Ländern gegeben, ganz Europa, ja? Also Italien, Frankreich und so weiter. Und das ist eine dann auch in den 20er und 30er Jahren sich weiter verändernde Grundstimmung, die in der Ambivalenz Kritik der Moderne oder Bejahung der Moderne verbleibt. Das ähnelt aber stärker der Konstellation um 1900. Also moderne Kritik ist auch eine Folie, die man quasi von 1900 bis in die 30er rein ausrollen kann und übrigens dann auch weiter, ja? 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, die immer auch mitläuft in den Krisendiagnosen und dieses Pro- oder Kontramodern in ihren Spezifika, Technik, Massenkommunikation, Massenphänomene, Massenmedien, Angleichung, ja, das ist ja auch ein Subtext, den wir hier raushören. Was ist die Masse? Jaspers, diesen ja irgendwie eher moderat klingenden Autor, den ich am Schluss zitiert habe, also da sind Passagen zur Masse in diesem Buch über die geistige Situation der Zeit. Ich habe das auch das erste Mal jetzt von Anfang bis Ende gelesen, dieses Buch. Ist jetzt nicht so die allererste Reihe der Bücher, die man unbedingt gelesen haben möchte. Das sind unglaublich elitäre, unangenehme Abwertungen von Massenbildung, von Öffnung von Bildungssystemen, von rollenfreier oder freier Rollenwahl im sozialen Raum. Das ist ganz unangenehmes Zeug, würde ich jetzt mal so wertend sagen, wenn man das nimmt. Man ist verwundert. Er findet auch, was Frauen in die Familie gehören, ist irgendwie gegen Homosexualität, also gegen die ganze Garnitur irgendwie an kulturkonservativen Bestandswahrungsideen vom guten bürgerlichen Leben kommt dabei Jaspers 1931 rüber. Kritik der Masse. Und die Masse ist halt schlecht, weil der Einzelne schafft das nicht, der ist überfordert. Ja, er fühlt sich ja so völlig desorientiert, wenn das alles so gleich wird. Ich bin jetzt ein bisschen polemisch, aber ich hätte es so nicht erwartet. Wir werden Jaspers noch verschiedentlich begegnen. Er gehört ja zu den Gutmensch-Philosophen, sage ich mal, nach dem Krieg. Und das ist doch eine interessante Komponente seines Oeuvres.
Ich wüsste gerne, wie ist denn eigentlich der Spengler im Dritten Reich wahrgenommen worden? Ich meine, von den Nazis. Denn eigentlich müssten die ja dagegen, müssten die den ja wirklich abgelehnt haben.
Gute Frage. Also da bin ich jetzt gar nicht so ganz sicher. Ich meine, er hat diese Bejahungssachen auch immer drin. Ne? Wir sind eben hart und eiskalt. Ja? So sind wir in der Zivilisation eben. Und das ist in der Nähe von Opfer müssen gebracht werden. Weiß das jemand hier im Raum? Wie sagen wir mal, war es bei den Büchern, die verbrannt wurden?
Das müsste ja eigentlich nicht. Aber es spielte keine besondere Rolle, also war das. Wir können es ja in der nächsten Stunde
nochmal. Okay, ja, die Frage ist, wie man es genauer recherchiert. Also, klimabestimmend ist es gewesen, weil ich sage mal, alle hatten es gelesen. Es ist eine ganze Generation. Die Generation, die dann im Dritten Reich erwachsen ist, hat Spengler gelesen. Also rein mengenmäßig muss man das wirklich, also alle, die überhaupt gelesen haben, haben mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Spengler gelesen. Also als beeindruckt von Spengler sind die alle. Möglicherweise war man ein Stück weit darüber hinaus, weil man ja jetzt weiß, dass es ja auch ganz anders gehen kann, dass man sozusagen dieses Bild zu widerlegen sucht. Durch die Idee eines tausendjährigen Reiches. Also ich meine, das muss man sich auch überlegen. Dieses Zeitformat, das die NS-Ideologie da aufmacht, das appelliert natürlich an alle möglichen historischen und symbolischen Bezüge. Aber nicht zuletzt mag das auch vor dem Hintergrund der Spenglerschen Phasentheorie ein Gegenmodell gewesen sein. Ich wüsste aber nicht von irgendwelchen expliziten Großkons, Auseinandersetzungen, wie auch immer.
Vielleicht bei dem Krim könnte man nachgucken.
Müsste man einfach mal nachgucken. Ja, also ehe ich jetzt irgendwie rumspekuliere, sage ich einfach, muss man nachgucken.
Ja, mich würde nochmal die Reaktion auf gerade Philosophen wie Heidegger interessieren, also sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der intellektuellen akademischen Elite. Da wir bei Herrn Gifsan gehört haben, dass gerade Schüler wie Gadamer zum Beispiel davon sprachen, dass sie sehr ergriffen waren, als sie Heidegger gehört haben, gerade diese berühmte Vorlesung wohl von 1919 oder 24, 25. Wie waren da die Reaktionen? Gab es möglicherweise Gegentendenzen zu diesem Ding?
Und mit den Gegentendenzen ist so eine Sache, also gleichgewichtig wuchtige Kritiker Heideggers konnten sich zum Zeitpunkt, sind zum Zeitpunkt X nicht in demselben Maße gelesen oder diskutiert worden. Die Phase der Heidegger-Kritik ist deutlich später anzusiedeln. Man weiß, dass Husserl und etliche, ja, also Heidegger war ja auch Husserl-Schüler, also etliche Phänomenologen aus dem unmittelbaren Umfeld, selbe Generation wie Heidegger, das unterschiedlich gutiert haben. Aber das war keine öffentlich ausgetragene Debatte oder sowas in der Art. Was ganz offenkundig ist, was Sie angesprochen haben, Heideggers Philosophie war Kult. Insbesondere seine Zeit war da einschneidend, aber auch seine Auftritte. Sofern, ich habe das ja versucht ein bisschen anzudeuten, dass eine Philosophie ist, die, also die des frühen Heidegger, die eben mit diesem Appell, das eigene Dasein in seiner Erfahrbarkeit sozusagen zum Gegenstand des Philosophierens, aber auch zum Gegenstand einer durch Entscheidung herbeiführbaren Veränderung zu machen, das ist natürlich eine Mitmachphilosophie. Das ist ein, wie heißt das neue Buch von Sloterdijk? Du musst dein Leben ändern. Ja? Das sind Bekehrungseffekte, die damit verbunden sind. Es ist in der Nähe der Form, in der auch Religion existenziell sein kann. Wie diese Figur des Schrittes in die Eigentlichkeit, des Ergreifens der Möglichkeit von Sein, die im eigenen Dasein gelegen ist und so weiter, also ich will das jetzt nicht zu sehr in diese Vokabeln hineinführen, drinsteckt. Das sage ich jetzt ganz vorsichtig, weil mir wichtig ist, das nicht zu denunzieren. Diese Evidenz, dass das, was ich denke, natürlich nicht irgendwo passiert in so einem Fensterchen, wo man eben denkt und dann hört man auf zu denken und dann lebt man wieder. Ja? Sondern dass das mit Bildungsprozessen, hätte man irgendwie früher gesagt, hätte Hegel beispielsweise gesagt, zu tun hat. Das heißt, das So-Sein verändert. Wir werden jemand anders, wenn wir in einer anderen Weise zu denken lernen, insbesondere wenn unser Selbstbewusstsein sich in anderen Formen von Reflexivität sozusagen aufstuft, in neue Perspektiven, die reflektierter sind, anderes in Betracht ziehen als die Perspektiven vorher und so weiter. Also das sind Bildungserfahrungen, könnte man auch sagen, aber es sind natürlich auch ein Stück weit Bekehrungserfahrungen. Und es sind Momente, in denen Theorie Macht hat. Es ist ja klar, dass Denken Macht hat. Ja? Nicht nur in dem Sinne, dass es irgendwie Instrumente in die Hand gibt, dass man irgendwie dann Sachen machen kann, mit denen man Macht ausübt, sondern Denken hat auch selbst Macht, indem es Perspektiven verändert und natürlich auch unter Umständen nicht nur Perspektiven auf irgendwelche Gegenstände, sondern auch Formen, in denen man sich zur Welt verhält. Also ganze Habitus von Leuten. Und an dem Punkt war Heideggers Philosophie ungeheuer wuchtig und erfolgreich. Und ist es ein Stück weit auch nach wie vor. Es gibt in der Philosophie viele Texte, und ich würde mal sagen, ein Stück weit macht das auch den Reiz von Philosophie aus, die so stark sind, dass man durch die Lektüre, ich sage das in aller Vorsicht, ein Stück weit jemand anders wird. Also dass die Lektüre sowas Irreversibles hat, wenn man die ernst nimmt. Nietzsche funktioniert auch so, also insbesondere so Texte wie Zarathustra oder so, aber auch andere, also die hoch, bei Nietzsche ist das weniger verstrickend angelegt, eher provokativ. Insofern prallt man vor Nietzsche automatisch etwas mehr zurück, würde ich mal sagen. Aber Nietzsche muss um 1900 auch Fans gehabt haben, die sozusagen Nietzsche-Kult betrieben haben. Und das ist in etwas subtilerer Form um Heidegger herum auch immer mehr oder weniger der Fall. Das vielleicht so als Antwort. An den Universitäten selbst hat es um Heidegger auf jeden Fall auch einen Personenkult gegeben, also insbesondere da in Freiburg, das ist ja auch legendär, ne? Also hat sich dann da immer auf den Berg zurückgezogen, da gab es auch Bergwanderungen mit Studenten, also wenn man da hingeht, dann kann er immer noch auf dem Weg ins Schauinsland, gibt es noch so der Uni Freiburg gehörige Holzhütte, in der Heidegger auch dann hochgewandert ist und hat dann da und so, ne? Also auch diese Inszenierungsformen von Philosophie, sage ich jetzt auch nicht, um es zu denunzieren. Aber es passt ganz gut dazu, dass eben diese gelebte Dimension auch ihre spezifischen malerischen Elemente hatte. Jetzt gerade um so jemanden wie Heidegger herum. Es gibt noch andere Autoren dieser Zeit, denen man so nachsagt, dass sie auch eben sehr begeistern konnten beim Reden. Das Problem ist, wenn man diese Texte heute liest, ist das sehr unterschiedlich, wie gut das noch rüberkommt. Also etwa Max Scheler, ich habe jetzt auch anlässlich der Vorlesung nochmal Scheler gelesen, kommt auch noch ein bisschen, also es fällt schwer, sich das als bewegenden, begeisternden Stoff vorzustellen, aber ich meine, Scheler muss eine Riese gewesen sein mit einer tollen Stimme und solchen Haaren, vielleicht war das ja auch irgendwie super. Und der rhetorische Habitus von Menschen ändert sich ja sehr schnell, wenn Sie mal alte Filmdokumente angucken. Also wenn man politische Reden, übrigens auch Reden aus der NS-Zeit sich anguckt, man fragt sich ja schlechterdings, warum die Leute nicht alle vor Lachen auf dem Boden lagen. Also heute könnte man so nicht mehr reden, so reinstoßen ins Mikrofon. Also auch die Formen, in denen man das Authentische ansteckend irgendwie fand und bewegt wurde, die sind sehr stark veränderbar. Insofern haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, uns das wirklich vorstellen zu können, wie das funktioniert hat. Aber um Heidegger herum muss es so ein magnetisches Feld sein. Sollen wir es dabei belassen? Danke für die Durchsicht.